SBR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Am Mikrofon Sabine Schütze. Hallo. So ein Garten, der hat schon was. Genauso wie ein Park in der Stadt natürlich. Beide wirken wahre Wunder fürs Gemüt, entspannen schon mit dem Grün und dem Vogelgezwitscher. Und die Stauden und Gehölze, auf die wir da gucken, die binden erstaunlich viel Kohlendioxid. Und wenn richtig gepflanzt und gewässert wird, dann können unsere Gärten auch gut mit den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommen. Wie, das erklärt Gartenbauingenieurin Heike Bohmgarden gleich. Außerdem treiben wir heute in der Sendung die Energiewende voran. Und zwar so ganz nebenbei während der Hausarbeit, beim Waschen und Spülen. Doch vorher habe ich noch ein tolles Hilfsangebot für Eltern und Großeltern, deren Kinder oder Enkel zunehmend Klimaangst haben. Ein Problem, das oft unterschätzt wird. Die Sonne brennt, die Erde wird heißer, Hitzewellen machen uns das Leben schwer. Gleichzeitig häufen sich gefährliche Überflutungen und zerstörerische Stürme. Die Folgen des Klimawandels machen uns zu Recht Angst. Und zwar nicht nur uns Erwachsenen, sondern ganz besonders auch den Kindern. Sie empfinden Wut, Trauer, sogar Schuld und müssen irgendwie damit klarkommen. Tun sie aber oft eben nicht. Bis jetzt. Denn die neue Trickfilmserie Klimagefühle widmet sich jetzt endlich diesen unterschätzten Ängsten und zeigt Kindern, wie sie damit umgehen können, wie sie ihre Gefühle ernst nehmen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Katharina Wilhelm von der ARD Klimaredaktion hat schon mal reingeschaut.
Da draußen ist alles voller Gefahren.
Die Angst ist blau, mit großen Augen. Die kleinen schwarzen Beinchen stehen wie Zacken vom Körper ab. Der Mund kräuselt sich. Und die Angst hat, mächtig Angst, vor dem Klimawandel.
Ganz schlimm sind Überschwemmungen oder das Extremwetter oder ganz heiße Temperaturen.
Auch Gefühle wie Wut, Schuld und Hoffnung bekommen in der ARD-Mediathekserie Klimagefühle einen eigenen Charakter. Sie dürfen schimpfen, schlottern oder sich die Klimakrise schönreden.
Das Plastik im Meer, das Extremwetter, das wird schon.
Die Idee für die Serie hatte HR-Journalistin Sarah Ben-Bornia. Im Gespräch mit Kindern merkte sie, dass die Klimakrise ganz viele Emotionen ausgelöst hat.
Da waren so Aussagen wie, verbrennt alle Autos und so, also wo ganz viel Wut drin steckt. Oder auch, ich weiß gar nicht, ob ich erwachsen werden möchte oder so. Und da habe ich so gemerkt, oh, okay, da ist ein krasses Potenzial in diesem Thema drin.
Gemeinsam mit einer Psychologin wurde die Trickfilmserie entwickelt. 5 Emotionen in 5 Folgen.
Kinder nehmen sich den Klimawandel viel mehr zu Herzen und viel mehr persönlich als Erwachsene,
sagt Sarah Ben-Bornia. In der Serie sei ihr wichtig gewesen, dass die Gefühle, die bei den Kindern aufkommen, nicht nur als negativ abgestempelt werden.
Wir bewerten nicht, ist es gut oder schlecht, weil jedes Gefühl hat seinen Sinn und Zweck. Die Angst warnt uns vor Dingen, die gefährlich sind. Es wäre absolut fatal, wenn es keine Angst mehr gäbe oder wenn wir keine Angst mehr empfinden würden. Aber zu viel davon lähmt uns. Und das ist der Grundgedanke der Serie.
Die Serie will Kindern die Gefühle erklären, aber auch konkrete Strategien an die Hand geben. Bei der Trauer etwa wird erklärt, dass sie eine ganz wichtige Funktion hat.
Manchmal, und das ist bei der Klimatrauer ganz häufig der Fall, trauert ihr vielleicht auch um Sachen, die gar nicht mehr da sind. Zum Beispiel, dass man manchen Tieren nie begegnen kann, weil sie ausgestorben sind.
Oh ja.
Ich finde, das schönste Beispiel ist bei der Trauer der Gedanke, dass Trauer eigentlich nur so das Gegenteil von Liebe ist. Und du kannst nur um etwas trauern, wenn du es vorher geliebt hast oder wenn du es liebst. Und das bedeutet, wenn du dich sehr traurig fühlst, ist es am schönsten, einfach zu schauen, okay, warum trauere ich genau, was liebe ich und wie kann ich das beschützen?
Wichtig sei, dass die Kinder die Gefühle wahrnehmen und sie in etwas umwandeln können. Möglicherweise auch in Taten, um etwas gegen den Klimawandel zu tun.
Die 5 Folgen sind in der ARD-Mediathek zu finden und eigentlich für Kinder ab 9 Jahren gedacht, aber Erwachsene dürfen gern mitgucken und mitlernen und vielleicht auch Hoffnung schöpfen. Hoffnung macht auch das Projekt eines griechischen Bauern auf der Kykladeninsel Sifnos. Normalerweise geht ohne künstliche Bewässerung in Griechenlands Landwirtschaft kaum noch was. Selbst viele Olivenbäume werden inzwischen über Wasserleitungen versorgt. Denn klimawandelbedingt wird es heißer mit langen Trockenperioden und seltenem Starkregen, den der Boden gar nicht aufnehmen kann. Angesichts der Wasserknappheit baut deshalb ein Bauer seine Tomaten, Wasser und Honigmelonen ganz ohne zusätzliche Bewässerung an. Moritz Pompel hat ihn besucht auf seinem trockenen und staubigen Stück Land.
Jorgos Nadlis Farm ist so etwas wie ein Versuchslabor.
Jahrelang hat er verschiedene Samen ausprobiert. Ich habe alte Samen von meinem Großvater ausprobiert und von anderen alten Leuten auf der Insel. Im Lauf der letzten 15 Jahre habe ich festgestellt, dass diese alten Sorten ohne künstliches Wasser auskommen. Die Pflanzen bekommen sehr tiefe Wurzeln, um Feuchtigkeit zu finden. Die modernen Sorten brauchen viel Wasser und das wirkt sich nachteilig auf die Qualität aus. Das Gemüse hat keinen Geschmack. Narlis zieht eine kleine Honigmelonenpflanze aus der Erde. Ihre Wurzel ist schon jetzt etwa 4-mal so lang wie der oberirdische Teil der Pflanze. Das Einzige, was Narlis macht, ist, nach jedem Regen die Erde aufzulockern. So kann die Feuchtigkeit im Boden aufsteigen und die Pflanzen versorgen. Auch der Rucola auf dem Nachbarfeld wächst ohne künstliche Bewässerung. Die Besinnung auf alte Landwirtschaftstraditionen ist auch aus der Not herausgeboren. Der 100 Meter tiefe Brunnen, aus dem Landwirt Narlis sein Wasser bezieht, liefert immer weniger Wasser. Quellen oder Flüsse gibt es keine auf der Insel, sagt Manolis Futulakis, der in der Gemeinde Sifnos für die Wasserversorgung zuständig ist. Früher hat das Wasser aus den Brunnen ausgereicht, aber durch die Ferienhäuser und Hotels ist der Bedarf stark gestiegen. Der Nutzungskonflikt zwischen Tourismus und Landwirtschaft, er wird vor allem auf den griechischen Inseln offensichtlich, die noch viel eigenen Anbau haben und die, klimawandelbedingt, immer weniger natürliches Wasser zur Verfügung haben. Auf Naxos etwa war letztes Jahr in den Stauseen nur noch eine bräunliche Pfütze zu erkennen. Auf Sifnos hat es die letzten 3 Jahre kaum geregnet, sagt Landwirt Jorgos Narlis. Und er weiß, werden die Trockenperioden zu lang, dann könnte auch seine Anbauform irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Noch überwiegt bei ihm der Optimismus. Ich bin glücklich, wenn ich aufs Feld gehe. Ich habe das Gefühl, die Natur und ich, wir leben harmonisch miteinander. Die nächste Tomaten- und Melonenernte erwartet er Ende Juni. Es ist keine Produktion im industriellen Maßstab, aber vielleicht ein Beispiel, wie auch andernorts die wohl wertvollste Ressource der Kykladen, das Wasser, geschont werden könnte.
Trockenheit und die wertvolle Ressource Wasser wird auch bei uns immer mehr Thema. Das haben wir gerade erlebt mit einem viel zu trockenen und heißen Frühjahr. Also müssen wir unsere Gärten anpassen an den Klimawandel. Wie wir das Wasser optimal nutzen, das auf uns herabregnet, und wie wir unsere Grünflächen klimafit bepflanzen, das hat mir Gartenbauingenieurin Heike Bohmgarden verraten, und zwar in einem Innenhof mit üppigen Sträuchern und einem üppig rauschenden Wasserspiel, das die Gartenliebhaberin übrigens gar nicht wohlwollend angeschaut hat. So viel sei schon mal verraten.
Global, das Gespräch.
Heike Bohmgarden, Sie sagen, auch die Gärten müssen natürlich an den Klimawandel angepasst sein und das ist sogar sehr wichtig. Warum sind Ihnen die Gärten so ein Anliegen?
Also mir sind die Gärten ein ganz besonderes Anliegen, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Gärten wir in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben. Wenn wir die Fläche angucken, dann sehen wir ja, dass wir mehr Gartenfläche haben als Naturschutzgebiete. Und dann kann man richtig loslegen, weil dann können wir ganz viel für den Klimaschutz tun und ganz viel für die Biodiversität.
Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Garten denke, was muss ich beachten?
Na, einmal müssen wir beachten, dass wir den Trend zum Beispiel zum Versteinern, also für Steingärten, nicht nachgehen. Das sind Flächen, die sich erhitzen, die Temperatur erhöht sich noch mehr. In einen Garten gehören Pflanzen. Pflanzen kühlen die Umgebung, manchmal so zwischen 10 bis 15 Grad Unterschied unter einem Baum oder in einer offenen Fläche. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gigantisch. Ein Baum ersetzt ungefähr 10 Klimaanlagen. Von seiner Leistung, die Umwelttemperatur zu kühlen, indem er das Wasser verdunstet und durch die Zirkulation ein angenehmes Klima schafft. Und es ist natürlich so, Bäume lagern CO2 ein. Die möchten wir ja aus der Luft raus haben. Also ich würde sagen, wer wirklich Klimaschutz machen möchte, der sollte Pflanzen pflanzen, denn alle die Pflanzen machen dasselbe. Sie kühlen, sie nehmen CO2 auf und sie geben uns Schatten, in dem wir uns viel besser fühlen.
Gibt es Bäume, die Sie ganz speziell empfehlen würden?
Wir haben ganz tolle heimische Gehölze, die sehr robust sind und zum Beispiel auch mit großen Trockenperioden auskommen. Das heißt, wir haben ja jetzt eher mal Starkregen und dann richtige Hitzetage. Und das müssen die Bäume können. Und dazu zählt zum Beispiel die weidenblättrige Birne, die Eberesche. Es gibt wunderbare Holundersorten, die sich eignen. Also die Vielfalt der heimischen Gehölze, Die ist so immens und das Tolle daran ist, das gibt immer noch Insektenfutter durch die tollen Blüten und dann bilden die alle kleine Äpfelchen und kleine Birnchen und dann kommen am Herbst die Amseln und die können sich nochmal richtig satt essen. Also man sollte mal schauen, was man im Garten pflanzt. Heimische Gehölze sind eigentlich die Zukunft.
Nun hören wir es die ganze Zeit hinter uns plätschern. Wasser ist natürlich sicherlich auch schön, aber macht es denn Sinn, irgendwie einen Wasserlauf im Garten anzulegen?
Also einen künstlichen Wasserlauf empfehle ich überhaupt nicht mehr. Das ist zwar ganz nett und sieht im Moment auch schön aus, aber die Verdunstung ist immens. Wir müssen uns überlegen, die Temperaturen steigen übermäßig hoch und auf einen kleinen Wasserlauf, da scheint die Sonne drauf, die Verdunstung ist groß, man muss ständig Wasser nachfüllen, damit man den Effekt hat. Also ich würde sagen, besser kein.
Aber wir brauchen ja Wasser für die Pflanzen. Und wie kommen wir daran?
Ja, Wasser für die Pflanzen ist ganz existenziell. Durch den Klimawandel haben wir eine Verschiebung der Jahreszeiten. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass es im Frühling sehr, sehr trocken ist. Wir haben in diesem Frühjahr das erste Mal seit 144 Jahren eine Trockenheit, die noch nie da gewesen ist, noch nie gemessen wurde. Und im Frühjahr treiben aber die Pflanzen aus, die brauchen Wasser. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das Oberflächenwasser von unseren Häusern, von unserem Carport, von unserer Garage, egal wie, über den Ablauf in den Garten geleitet wird. Und zwar im Herbst und im Winter. Dann wird der Boden im Garten zu einem Wasserschwamm, füllt sich. Und wenn es im Frühjahr viel zu früh warm wird und viel zu trocken, dann können die Pflanzen noch aus den Ressourcen ziehen, kräftige Blätter machen, ihre Nährstoffe aufnehmen, dann kommen sie gut in den Sommer und deswegen sollten wir Vorsorge tragen, dass der Boden immer gut durchfeuchtet ist.
Wie kriegen wir das Wasser denn aus den Abläufen? Das wird ja normalerweise ins Abwassersystem eingeleitet. Wie kriegen wir denn das Wasser in den Garten?
Ja, da gibt es ganz einfache Methoden. Also mal ganz ehrlich, wer im Winter sein Regenfass abstellt, der hat was falsch gemacht. Man kann einfach im Herbst unten ans Regenfass einen Schlauch dran machen und das Wasser über das Regenfass einfach in den Garten laufen. Das ist die einfachste Methode. Wer etwas ganz Effektives machen möchte, der kann einen Regendieb anbringen.
Das sind diese Sachen, die man in die Regenkanne reinmacht, damit das Wasser gut da rausläuft und gespeichert werden kann in so Auffangbehältern. Ne?
Ja, in Auffangbehältern. Oder man nimmt einfach und schummelt ein bisschen, macht einen Schlauch dran. Es gibt auch welche, da kann man direkt einen Schlauch dran drehen und legt den Schlauch 4 Meter vom Haus weg mit in den Garten und lässt das Wasser immer reinlaufen. Mhm. Man sieht direkt bei den Pflanzen, wie die das genießen, wenn jeder Tropfen bei ihnen ankommt. Und der Boden, wie gesagt, der füllt sich auf. Und was zu viel ist, das geht ins Grundwasser.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, Ziergarten oder Nutzgarten? Oder geht sogar beides klimagerecht?
Na, klimagerecht geht alles. Ich finde, in einem Garten kann man alles pflanzen. Selbst im schönsten Staudenbeet sehen auch noch Tomaten total gut aus. Und wir müssen ja immer bedenken, dass wir vielleicht einfach unsere Kulturen vermengen. Denn durch die hohe Sonneneinstrahlung, durch die hohe Hitze ist eigentlich Gemüseanbau schwieriger im Garten geworden. Aber wenn ich jetzt schon Sträucher dazu pflanze, Rosen dazu pflanzen, die geben den halben Tag Schatten, die locken Insekten an, die bestäuben dann wieder meine Auberginen, meine Tomaten und alles, was ich im Garten habe. Wenn ich alles voll Kräuter mache, dann kommen alle Arten von Wildbienen. Und dann habe ich so diesen wunderbaren Effekt, dass der Garten ein kleines Paradies wird und wirklich gut für Umweltschutz und Klimaschutz ist.
Also nichts mehr links den Nutzgarten, rechts den Ziergarten, sondern alles schön zusammen. Das ergibt dann auch eine Einheit und ist absolut besser fürs Klima.
Also ich bin der Meinung, der Garten muss vollgepflanzt werden, Rasenflächen reduziert werden, oft noch einen schönen Strauch oder Baum pflanzen für die Schattenwirkung, für die Kühlung. Und dann kann man im Garten das machen, worauf man Lust hat, ob Zierpflanzen oder Gemüse. Aber beides zusammen geht auch wunderbar und sieht toll aus. Man muss sich nur die französischen Gärten vorstellen, da macht man das heute auch.
Das war Gartenbauingenieurin Heike Bomgarden mit Tipps zum klimaangepassten Garten. Und falls Sie bei der Erwähnung des Regendiebes aufgehorcht haben, aber nicht so schnell folgen konnten, hier nochmal eine kurze Erklärung. Der Regendieb nennt sich auch Regensammler und sieht wie ein kurzes Stück Fallrohr aus, wird dort auch eingebaut, so dass etwa 90% des ablaufenden Regenwassers darin abgefangen werden, also dem Fallrohr quasi gestohlen werden. Dann flutscht das von unseren Dächern ablaufende Regenwasser nicht ungenutzt in die Kanalisation. Für Werner Ollig, den früheren Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, wäre das auch die reinste Verschwendung. Er hat deshalb gleich mehrere Regendiebe.
Das heißt, die baut man in die Fallrohre rein, macht einen Schlauch da dran 10 oder 20 Meter und legt den Schlauch in den Garten. Mhm. Wir legen den natürlich am liebsten hier an unsere Gehölze, in die Stauden und in unseren Obst- und Gemüsegarten, relativ wenig auf den Rasen. Und wenn es jetzt demnächst wieder aufhört zu regnen und es wird im August und September richtig heiß, dann kann unser Garten jetzt hier dieses Wasser abrufen, was er gespeichert hat. Und man kann ja sehen, hier ist alles grün, ohne dass da mit dem Beregner im Sommer gearbeitet wird, weil das Wasser aus dem Boden, aus dem kostenlosen Wasserspeicher kommt.
Diese nachhaltige Art, Wasser in den Boden zu kriegen, wäre auch was für die Grünflächen in Städten, wenn der Gartenschlauch nicht unbedingt quer über die Straße verlegt werden müsste. Aber gerade in Städten ist es natürlich wichtig, nötiges Wasser in die Miniwälder, in die Gemüsehochbeete oder auch zum Stadtobst zu kriegen. So ein Stadtgrün ist ja schließlich im Moment gerade zu Recht in, muss aber eben auch gepflegt werden. Doch wer macht das? Und sollten wir Äpfel und Pfirsiche, die zwischen Abgaswolken wachsen, überhaupt essen? Simon Schomecker aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat auf der Streuobstwiese an der Wuppertaler Konsumstraße nachgefragt.
Die schmale Wiese mit 30 heimischen Obstbäumen dient nicht nur der Naherholung. Eine Tafel weist darauf hin, Äpfel, Birnen und Co. dürfen von allen geerntet werden.
Die Menschen sind, glaube ich, begeistert davon, wenn man einfach sieht, dass öffentliches Grün auch einen Nutzen haben kann und einfach Spaß machen kann, wenn man ernten kann.
Sagt Michael Felstau von der Initiative Wuppertals Urbane Gärten, die sich für Obstbaumpflanzungen einsetzt. Dabei ist dieses Konzept gar nicht neu, erklärt Michael Grollm. Er betreibt in Erfurt eine Obstbaumschnittschule und verweist auf die Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert.
Es gab zum ersten Mal dann eine Schicht, also die Arbeiter, die halt keinen Garten hatten, die aber auch Obst essen wollten. Und so sind dann um die großen Zentren Obstdörfer oder Regionen entstanden, ne? Wie zum Beispiel das Alte Land.
Das dort wachsende Obst wurde schließlich versteigert, womit die Gemeinden viel Geld verdienten.
Die Problematik, die ich jetzt sehe, ist, dass letztendlich ja durch das Obst kein Geld erwirtschaftet wird. Das heißt, die Motivation, sich um diese Bäume dauerhaft zu kümmern, ist nicht die größte.
Dabei ist das gerade in den ersten 15 Lebensjahren sehr wichtig. Nur so bilden Obstbäume eine stabile Krone, werden hochstämmig und Fahrzeuge oder Fußgänger kommen ungehindert unter ihnen durch. Wuppertals urbane Gärten erreichen das mit viel ehrenamtlicher Hilfe, erzählt Michael Felstau.
Wir haben ein Kernteam von 6 bis 10 Aktiven und bei diesen Aktionen kommen dann bis zu 30 Leute. Die einfach Tipps haben wollen für ihre eigenen Bäume, für ihren eigenen Garten oder einfach Spaß an der Sache haben.
Im Hinblick auf den Klimawandel rät Michael Grollm.
Jetzt pflanzen, 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 egal ob jetzt ein Obstbaum oder ein Stadtbaum. Solange wir noch Regen haben, kriegen wir jetzt noch Bäume groß, weil die kühlen die Städte ab.
Und egal wo in der Stadt Obst wächst, Schadstoffe sind ein geringeres Problem.
So ein Apfel, den man jetzt im Supermarkt kauft, der ungefähr 30 Mal gespritzt worden ist, hat garantiert eine höhere Belastung als ein Apfel, der an der Straße hängt.
Forschende von der Technischen Universität Berlin maßen zudem die Abgaskonzentration und bestätigten, dass Baumobst und Nüsse auch in der Stadt geerntet und gegessen werden können. Bei Beeren und Kräutern sollten es allerdings mindestens 10 Meter Abstand zur Straße sein. Eine Nahversorgung mit frischem Obst und Gemüse scheint also auch in der Stadt möglich.
Ich muss Ihnen jetzt mal ein großes Lob aussprechen, denn während die Politiker es noch allzu oft bei wohlmeinenden Appellen lassen, tun sie bereits was. Also wir alle, wir bringen bereits die Energiewende mit voran. Immer mehr Menschen haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder kleinere sogenannte Balkonkraftwerke und vor etlichen Häusern stehen inzwischen E-Autos. Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe überall stromsparende LEDs in den Lampen und trotzdem kann ich beim Stromverbrauch noch effizienter sein und damit tendenziell noch mehr Geld sparen. Das sagt jetzt eine aktuelle Studie. Meine Kollegin Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion hat sich die genau angeschaut. Janina, wie soll's denn funktionieren mit dem Stromsparen?
Also es geht erstmal nicht um Strom, den wir sofort und auf Knopfdruck brauchen, für Licht zum Beispiel oder fürs Kochen. Es geht um den Stromverbrauch, bei dem wir zeitlich flexibel sind. Also zum Beispiel, wenn wir die Spülmaschine oder die Waschmaschine anstellen oder das E-Auto laden. Die Studie von E.ON und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, die hat untersucht, wie groß das Potenzial ist, wenn wir diese Dinge eben dann tun, wenn viel Sonne scheint oder viel Wind weht, also wenn Solaranlagen und Windräder viel erneuerbaren Strom ins Netz einspeisen oder wenn wir es nachts tun, also wenn die Nachfrage gering ist, denn in beiden Fällen sind die Preise meist günstiger und dadurch lässt sich also sparen.
Und von welchem Potenzial sprechen wir hier?
Also in ganz Deutschland, da könnten wir pro Jahr mehr als 15 Terawattstunden Stromverbrauch zeitlich verschieben. Das entspricht ungefähr der doppelten Menge des jährlichen Stromverbrauchs der Stadt München. Das ist also ordentlich Potenzial. Und die Studie geht für 2030, also in 5 Jahren, sogar von der doppelten Menge aus, wenn noch mehr E-Autos auf unseren Straßen fahren und auch mehr Wärmepumpen installiert sind. Und vor allem für die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da scheint das Potenzial groß zu sein. Es könnte eben daran liegen, dass hier überdurchschnittlich viele Menschen schon sogenannte erneuerbare Technologien nutzen, also Wärmepumpen, E-Autos oder Batterieheimspeicher. Und in diesen Bundesländern scheinen die Menschen laut Studie auch besonders aufgeschlossen dafür zu sein, den Strom flexibel zu nutzen, also zum Beispiel auch mal nachts zu waschen.
Ja, bin ich, absolut. Auch wenn die Vorstellung, morgens noch Wäsche aufzuhängen, ein bisschen abschreckt. Allerdings dürften die meisten Menschen, genau wie ich, einen klassischen Stromtarif mit festem Grundpreis haben. Erste flexible Modelle gibt es zwar, aber die haben sich ja noch nicht annähernd durchgesetzt.
Ja, schon. Wobei man sagen muss, Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass möglichst viele Menschen einen digitalen, intelligenten Stromzähler zu Hause haben. Also einen sogenannten Smart Meter. Der kann nämlich an die Netzbetreiber melden, wie viel zum Beispiel meine PV-Anlage auf dem Dach produziert, aber auch wie viel Strom ich verbrauche. Und in einigen Fällen ist so ein Smart Meter sogar schon Pflicht. Bis 2032 sollen in Deutschland dann alle Haushalte diesen smarten Zähler haben. Und damit mehr Menschen den Strom flexibel nutzen können, können flexible dynamische Stromtarife helfen. Also Stromtarife, die variieren, je nachdem wie viel Uhr es ist und wie viel erneuerbarer Strom im System ist. Und solche, bei denen ich einen Bonus bekomme, wenn ich eben auch mal bereit bin, nachts meine Waschmaschine anzustellen.
Idealerweise mit einem Timer, damit ich nachts nicht selbst auf den Startknopf drücken muss. Und bis es soweit ist, können wir die Energiewende beim Waschen und Spülen schon mal etwas unkomplizierter voranbringen. Und zwar, indem wir Strom sparen, weil wir die Eco-Programme nutzen. Nur, mal ehrlich, machen Sie das? Ich habe die nur ab und zu mal an, denn es nervt manchmal, dass die Eco-Programme länger dauern als normale. Und außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich sparsamer sind. Schließlich kann ich das ja nirgendwo erkennen. Also höchste Zeit, mal jemanden zu fragen, der genau weiß, was diese Eco-Programme bringen. Sven Kästner aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Wie sieht's aus?
Ja, beworben werden die Eco-, die Spar- oder Öko-Programme von den Herstellern ja damit, dass sie viel weniger Energie brauchen als die herkömmlichen Einstellungen. Und diverse Tests und wissenschaftliche Studien sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass sie dieses Versprechen halten. Manche Gerätemodelle, die sparen so die Hälfte des Stroms, was sich nicht nur aufs Klima positiv auswirkt, sondern auch auf den eigenen Geldbeutel. Das liegt daran, dass diese Ökoprogramme das Wasser weniger stark erhitzen. Also das 40 bis 60 Grad Ökoprogramm erwärmt zum Beispiel das Wasser nur auf etwa 30 Grad. Zum Ausgleich läuft die Maschine dann deutlich länger, damit das Waschmittel länger einwirken kann.
Gut, also können wir darauf vertrauen, dass die Eco-Programme tatsächlich sparen? Doch das reicht ja nicht, um Skeptiker wie mich zu überzeugen. Machen die Programme denn auch alles richtig sauber?
Das lässt sich nicht wirklich halten. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wäsche genauso sauber wird wie mit den Standardprogrammen. Das liegt auch an Fortschritten bei den Waschmitteln. Die können mittlerweile auch im kühleren Wasser intensiv wirken. Es hilft also mehr Information. Aufkleber auf der Waschmaschine, vielleicht mit Testergebnissen dazu, wie gut auch das Ökoprogramm reinigt. Oder auch Anzeigen auf dem Display, für welche Wäschearten der Sparwaschgang geeignet ist.
Okay, hab's verstanden. Die Eco-Sparprogramme werden also meine neue Standardeinstellung. Sparen ist ja immer gut. Also spare ich mir jetzt auch noch viele Worte und sage Tschüss. Schön, dass Sie zugehört haben bei Global, dem Umweltmagazin.